Was ist Theosophie? Was sind die Theosophen? H.P. Blavatsky. Die folgenden zwei Artikel von H.P. Blavatsky, Was ist Theosophie und Was sind die Theosophen, sind aus der ersten Ausgabe der ersten theosophischen Zeitschrift The Theosophist, Oktober 1879, zusammengefasst worden und wurden in H.P. Blavatsky Collected Writings nachgedruckt. Nach dem Lexikographen ist der Ausdruck Theosophia aus zwei griechischen Wörtern zusammengesetzt, Theos, Gott, und Sophos, Weise. Soweit ist das korrekt. Die folgenden Erklärungen geben jedoch bei weitem keine klare Vorstellung von Theosophie. Webster definiert sie sehr originell als ein angebliches Gespräch mit Gott und höheren Geistern und die sich daraus ergebende Erlangung übermenschlichen Wissens durch physische Prozesse wie durch die theurgischen Maßnahmen einiger alter Platoniker oder durch chemische Prozesse der deutschen Feuerphilosophen. Worfen bietet eine weit bessere, philosophischere Erklärung. Er sagt, ein Theosoph ist jemand, der Ihnen eine Theorie über Gott oder die Werke Gottes gibt, die keine Offenbarung, sondern seine eigene Inspiration zur Grundlage hat. Nach dieser Ansicht ist jeder große Denker und Philosoph, besonders jeder Gründer einer neuen Religion, Schule der Philosophie oder Sekte, notwendigerweise ein Theosoph. Daher hat es Theosophie und Theosophen schon immer gegeben, seit der erste Schimmer des im Entstehen begriffenen Denkens von den Menschen instinktiv nach Mitteln suchen ließ, seine eigenen unabhängigen Meinungen auszudrücken. Es gab Theosophen vor der christlichen Ära, obwohl die christlichen Schriftsteller die Entwicklung des eklektischen theosophischen Systems dem ersten Teil des dritten Jahrhunderts ihrer Ära zuschreiben. Diogenes Laertius führte Theosophie auf eine Epoche zurück, die vor der Dynastie der Ptolemäer liegt, und nennt als deren Gründer einen ägyptischen Hierophanten, Potamun genannt. Der Name ist koptisch und bedeutet einen Priester, dem Amun, Gott der Weisheit, geweiht. Die Geschichte zeigt jedoch, dass sie von Ammonios Sakkas, dem Gründer der neuplatonischen Schule, wiederbelebt wurde. Es war Ziel und Zweck von Ammonios, alle Sekten, Völker und Nationen unter einem gemeinsamen Glauben zu vereinen, einen Glauben an eine höchste, ewige, unbekannte und ungenannte Macht, die das Universum durch unveränderliche und ewige Gesetze regiert. Es war sein Ziel, ein einfaches System der Theosophie nachzuweisen, das anfangs essentiell in allen Ländern gleich war. Er wollte alle Menschen dazu bringen, ihre Zwistig und Streitigkeiten beiseite zu legen und sich im Ziel und Denken als die Kinder einer gemeinsamen Mutter zu vereinigen. Er wollte die alten Religionen, die nach und nach entstellt und verdunkelt worden waren, von allem Unrat des menschlichen Elementes reinigen, indem er sie vereinigte und nach reinen philosophischen Grundsätzen auslegte. So wurden das buddhistische, das vedantische und das magische oder zoroastrische System in der eklektischen theosophischen Schule zusammen mit allen Philosophien der Griechen gelehrt. So kam es auch, dass hauptsächlich buddhistische und indische Grundzüge bei den alten Theosophen in Alexandria die gebührende Verehrung der Eltern und der alten Menschen, die brüderliche Zuneigung zur gesamten menschlichen Rasse und ein Mitleid selbst mit den stummen Tieren betont wurde. Er trachtete danach, ein System von moralischen Regeln aufzustellen, die den Menschen die Pflicht auferlegten, nach den Gesetzen ihrer betreffenden Länder zu leben und ihr Denken durch die Erforschung und Kontemplation der einen absoluten Wahrheit zu erheben. Sein Hauptziel war, um, wie er glaubte, alle anderen zu erreichen, aus den verschiedenen religiösen Lehren wie aus einem Instrument mit vielen Saiten eine volle und harmonische Melodie zu extrahieren, die in jedem wahrheitsliebenden Herzen Widerhall finden würde. Theosophie ist daher die archaische Weisheitsreligion, die esoterische Lehre, die einst in jedem alten Land, das Anspruch auf Zivilisation hatte, bekannt war. Alle alten Schriften zeigen uns, dass diese Weisheit eine Emanation des göttlichen Prinzips ist, und der reine Inhalt wird in solchen Namen versinnbildlicht, wie der indische Buddha, der babylonische Nebo, Tod von Memphis, Hermes von Griechenland, auch mit den Bezeichnungen einiger Göttinnen, Metis, Neita, Athena, die gnostische Sophia und schließlich die Veden von dem Wort Wissen. Unter dieser Bezeichnung fassten alle alten Philosophen im Osten und Westen, die Hierophanten des alten Ägypten, die Rishis von Aryavarta, die Diodidaktoi von Griechenland, alles Wissen über okkulte und im Wesentlichen göttliche Dinge zusammen. Die zentrale Vorstellung von einer eklektischen Theosophie war die einer einmaligen höchsten Essenz, unerkannt und unerkennbar, denn wie könnte man den Kenner erkennen, wie die Brihadaranyaka Upanishad fragt. Ihr System wurde durch drei verschiedene Merkmale gekennzeichnet. Die Theorie von der oben genannten Essenz, die Lehre von der menschlichen Seele, eine Ausstrahlung aus der oben genannten Essenz, daher von derselben Art, und ihre Theurgie. Diese letzte Wissenschaft hat dazu geführt, dass der Neuplatonismus in unserer Zeit der materialistischen Wissenschaft so entstellt wurde. Theurgie ist essentiell die Kunst, die göttlichen Kräfte des Menschen anzuwenden, um die blinden Kräfte der Natur unterzuordnen. Ihre Anhänger wurden zunächst Magier genannt, eine Entstellung des Wortes Mag, das einen weisen oder gelehrten Menschen bezeichnet und verächtlich behandelt. Was die göttliche Essenz und die Natur von Seele und Geist betrifft, so glaubt die moderne Theosophie dasselbe wie die alte Theosophie. Der altbekannte Diu der aryanischen Völker war mit dem Iao der Chaldäer identisch und auch mit dem Jupiter der weniger gebildeten und klugen unter den Römern, und er war auch identisch mit dem Jahwe der Samariter, dem Tief oder Diusko der Nordmänner, dem Du der Briten und dem Zeus der Thraker. Bezüglich der absoluten Essenz, dem Einen und Allen, ob wir nun diesbezüglich die griechische, pythagoreische Philosophie, die chaldäische Kabbalistik oder die arische Philosophie anerkennen, jede der oben genannten Auffassungen kann nur zur reinen und absoluten Theosophie führen. Jeder Theosoph, der die Lehre von einer Gottheit vertritt, die keine Offenbarung, sondern eine eigene Inspiration als Grundlage hat, kann daher irgendeine der obigen Definitionen annehmen oder irgendeiner dieser Religionen angehören und doch genau innerhalb der Grenzen der Theosophie bleiben. Denn die letztere ist der Glaube an die Gottheit als dem All, die Quelle allen Seins, das Unendliche, das weder verstanden noch erkannt werden kann. Das Universum allein enthüllt es, oder wie einige vorziehen zu sagen ihn, womit sie ihm ein Geschlecht geben, es vermenschlichen, was Blasphemie ist. Es stimmt, die Theosophie weicht von der gewaltsamen Materialisierung zurück. Sie zieht es vor zu glauben, dass der Geist der Gottheit seit Ewigkeit in sich selbst zurückgezogen, weder etwas will noch erschafft, sondern dass aus dem unendlichen Glanz, der überall aus dem großen Zentrum hervorgeht, das, was alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge hervorbringt, nur ein Strahl des großen Glanzes ist, der in sich die erzeugende und empfangende Kraft enthält, die ihrerseits das hervorbringt, was die Griechen Makrokosmos nannten, die Kabbalisten Tikkun oder Adam Kadmon, den archetypischen Menschen, und die Arier Purusha nannten, den manifestierten Brahm oder das göttlich-männliche. Die Theosophie glaubt auch an die Anastasis oder die fortgesetzte Existenz und an die Transmigration, Evolution, oder eine Reihe von Veränderungen in der Seele, die nach streng philosophischen Prinzipien nur dadurch gerechtfertigt und erklärt werden können, dass man einen Unterschied zwischen Paramatma, transzendente höchste Seele, und Jivatma, animalische oder bewusste Seele, der Vedantisten macht. Um Theosophie völlig zu erklären, müssen wir sie von allen Aspekten aus betrachten. Die innere Welt ist nicht durch undurchdringliche Dunkelheit vor allen verborgen. Durch jene höhere Intuition, die durch Theosophia oder Gottesweisheit erworben wurde, die den Geist aus der Welt der Form in die des formlosen Geistes trug, wurde der Mensch in jeder Zeit und in jedem Land irgendwann befähigt, Dinge in der inneren oder unsichtbaren Welt zu erkennen. Daher kommt Samadhi oder Dhyan Yog Samadhi der Hindu-Asketen, das Daimonion Bodhi oder die spirituelle Erleuchtung der Neuplatoniker, die Sternenplauderei der Seele von den Rosenkreuzern oder Feuerphilosophen und auch die ekstatische Trance von den Mystikern und den modernen Mesmeristen und Spiritualisten sind der Art nach identisch, obwohl sie der Manifestation nach verschieden sind. Die Suche nach dem göttlichen Selbst des Menschen, die so oft und so irrtümlich als individuelle Vereinigung mit einem persönlichen Gott interpretiert wurde, war das Ziel jedes Mystikers, und der Glaube an diese Möglichkeit scheint seit der Entstehung der Menschheit gleichfalls zu bestehen. Jedes Volk gibt ihr nur einen anderen Namen. Durch Nachdenken, Selbsterkenntnis und intellektuelle Übung kann die Seele zur Vision der ewigen Wahrheit, der Güte und Schönheit, das heißt zur Vision von Gott erhoben werden. Das ist die Epopteia, sagen die Griechen. Um die Seele mit der universalen Seele zu vereinigen, sagt Porphyrios, ist nur ein vollkommen reiner Geist erforderlich. Durch Selbstkontemplation, vollständige Keuschheit und Reinheit des Körpers können wir näher an es herankommen und in diesem Zustand echtes Wissen und wunderbare Einsicht erlangen. Während der arische Mystiker von sich behauptete, dass er die Macht habe, alle Probleme des Lebens und des Todes zu lösen, wenn er erst einmal die Macht erlangt habe, unabhängig von seinem Körper durch Atman, das Selbst oder die Seele zu handeln, so gingen die alten Griechen auf die Suche nach Atmu, dem verborgenen Einen oder Gottseele des Menschen mit dem symbolischen Spiegel der thesmophorischen Mysterien. So glauben auch die heutigen Spiritisten an die Fähigkeit der Geister oder der Seele von entkörperten Menschen auf sichtbare und fühlbare Weise mit denen in Berührung zu kommen, die sie auf Erden liebten. Und alle diese arischen Yogis, griechischen Philosophen und modernen Spiritualisten beteuern diese Möglichkeit aus dem Grunde, weil die verkörperte Seele und ihr niemals verkörperter Geist, das wirkliche Selbst, weder von der Universalseele getrennt sind, noch von anderen Geistern durch den Raum getrennt werden, sondern nur durch die Differenzierung ihrer Eigenschaften, da es in der grenzenlosen Ausdehnung des Universums keine Begrenzung geben kann. So kam es, dass die Yogis von Pantanjali und indem sie sich in Einklang mit Plotinos, Porphyrios und anderen Neuplatonikern befanden, behaupteten, dass sie in ihren Stunden der Ekstase mit Gott vereinigt waren oder mehrmals im Laufe ihrer Leben fast mit ihm eins geworden waren. Diese Vorstellung mag im Zusammenhang mit dem universalen Geist unrichtig erscheinen, doch sie wurde und wird von zu vielen großen Philosophen behauptet, als dass man sie als völlig unwahrscheinlich beiseite legen könnte. Im Falle der Theodidaktoi war der einzige strittige Punkt die dunkle Stelle in dieser Philosophie des extremen Mystizismus, die Behauptung, das, was einfach ekstatische Erleuchtung ist, unter der Überschrift sinnliche Wahrnehmung einzuschließen. Im Falle der Yogis, die behaupteten, Isvara, von Angesicht zu Angesicht sehen zu können, wurde diese Behauptung erfolgreich durch die strenge Logik von Kapila zunichte gemacht. Die Theosophen von Alexandria wurden in Neophyten, Initiierte und Meister oder Hierophanten eingeteilt. Ihre Regeln waren aus dem alten Mysterien von Orpheus kopiert, die sie zufolge Herodot aus Indien mitgebracht hatten. Ammonios verpflichtete seine Schüler durch Eid, seine höheren Lehren nicht zu enthüllen, außer denjenigen, die sich als völlig würdig erwiesen hatten und eingeweiht waren und die gelernt hatten, die Götter, Engel und die Dämonen anderer Völker entsprechend der esoterischen Hyponoia oder verborgenen Bedeutung zu achten. Die Götter existieren, aber sie sind nicht das, wofür die Hoi Polloi, die ungebildete Menge, sie hält, sagte Epikur. Nicht nur der ist ein Atheist, der das Dasein der Götter bestreitet, welche die Menge anbetet, sondern der ist ein Atheist, der diese Götter mit der Meinung der Menge behaftet. Aristoteles erklärte seinerseits, dass das, was die göttliche Essenz ist, die die ganze Welt der Natur durchdringt, und das, was die Götter bezeichnet, sind einfach die ersten Prinzipien. Plotin, der Schüler des von Gott gelehrten Ammonios, sagt uns, dass die geheime Gnosis oder die Erkenntnis der Theosophie drei Stufen hat: Meinung, Wissenschaft und Erleuchtung. Das Mittel oder Instrument der ersten Stufe ist der Sinn oder die Wahrnehmung. Das der zweiten ist Dialektik, das der dritten ist Intuition. Der letzteren ist der Verstand untergeordnet. Sie ist absolute Erkenntnis, gegründet auf die Identifizierung des Geistes mit dem erkannten Objekt. Theosophie ist sozusagen die exakte Wissenschaft der Psychologie. Sie steht in Beziehung zum natürlichen, ungeübten Zustand eines Mediums, wie das Wissen eines Tyndall zu eines Schuljungen in Physik. Sie entwickelt im Menschen ein direktes Schauen, das, was Schelling eine Realisierung von der Gleichheit des Subjektes und des Objektes im Individuum bezeichnet, so dass der Mensch unter dem Einfluss und der Erkenntnis von Hyponeia göttliche Gedanken denkt, alle Dinge sieht, wie sie wirklich sind und schließlich ein Empfänger der Weltseele wird, um einen der schönsten Ausdrücke Emersons zu gebrauchen. Ich, der Unvollkommene, bewundere meine eigene Vollkommenheit, sagt er in seinem großartigen Aufsatz über die Überseele. Abgesehen von diesem psychologischen oder Seelenzustand förderte die Theosophie jeden Zweig der Wissenschaften und Künste. Wenn der Mensch die wahre Bedeutung der esoterischen, göttlichen Symbole der Natur nicht kennt, dann neigt er dazu, die Kräfte seiner Seele falsch einzuschätzen und anstatt sich spirituell und mental mit den höheren himmlischen Wesen, den guten Geistern, den Göttern der Theurgisten oder platonischen Schule zu beraten, ruft er unbewusst die üblen, dunklen Kräfte herbei, die um die Menschheit lauern, die unvergänglichen, schrecklichen Erzeugungen menschlicher Verbrechen und Laster. Und so fällt er von Theurgia, weiße Magie, in Goetia oder schwarze Magie, Zauberei. Doch weder weiße noch schwarze Magie sind das, was der allgemeine Aberglaube unter diesen Bezeichnungen versteht. Die Möglichkeit, Geister zu erwecken, entsprechend dem Schlüssel von Salomon, ist der Gipfel des Aberglaubens und der Unwissenheit. Reinheit des Tuns und des Denkens kann allein uns zu einem Gespräch mit den Göttern erheben und das Ziel, das wir wünschen, erreichen lassen. Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass weder Zoroaster, Buddha, Orpheus, Pythagoras, Konfuzius, Sokrates noch Ammonius Saccas etwas schriftlich festgelegt haben. Der Grund dafür ist offensichtlich. Die Theosophie ist ein zweischneidiges Schwert und für Unwissende oder Selbstsüchtige nicht geeignet. Wie jede alte Philosophie hat sie unter den modernen Menschen ihre Anhänger, aber bis weit in unsere eigene Zeit hinein waren ihre Schüler von geringer Zahl und gehörten zu den verschiedensten Religionsgemeinschaften und Meinungen. Wenn sie sich auch völlig spekulativ verhielten und keine Schule gründeten, übten sie doch einen stillen Einfluss auf die Philosophie aus, und wenn die Zeit da ist, geben zweifellos viele Gedanken, die im Stillen vorlagen, dem menschlichen Denken eine neue Richtung, bemerkt Mr. Kenneth R. H. Mackenzie IX., der selbst ein Mystiker und ein Theosoph ist, in seinem großen und wertvollen Werk The Royal Masonic Cyclopedia, Artikel in der Theosophical Society of New York und Theosophy, Seite 731. Seit der Zeit der Feuerphilosophen hatten sie sich nie zu Gesellschaften zusammengeschlossen, denn sie wurden von der christlichen Geistlichkeit wie wilde Tiere aufgespürt, und als Theosoph bekannt zu sein, war vor kaum einem Jahrhundert oft mit einem Todesurteil gleichbedeutend. Die Statistiken zeigen, dass während eines Zeitraums von 150 Jahren in Europa nicht weniger als 90.000 Männer und Frauen wegen angeblicher Zauberei verbrannt wurden. Erst spät im gegenwärtigen Jahrhundert, im Jahre 1875, bildeten einige fortgeschrittene Mystiker und Spiritualisten in New York, Amerika, eine Vereinigung, die jetzt als theosophische Gesellschaft weithin bekannt ist. Die Gründer waren mit den Theorien und Erklärungen des Spiritualismus, die von ihren Anhängern verbreitet wurden, nicht zufrieden. Sie waren der Meinung, dass diese Erklärungen keineswegs den weiten Bereich der Phänomene einschließen. Jetzt, da wir erläutert haben, was Theosophie ist, werden wir in einem gesonderten Artikel die Art unserer Gesellschaft, die auch die universale Bruderschaft der Menschheit genannt wird, erklären.